Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sternerestaurant, ich klinge überall da, wo es nach Leben duftet.
Fertig mariniert? Jetzt wird serviert.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge à la carte. Euch kommt es hier bestimmt schon bekannt vor. Wir sind nämlich wieder im Kamala Vegan auf der Boxhagener Straße 85 und wir essen heute mal wieder chinesisches Soulfood. Let's go! Für die heutige Folge habe ich uns jemanden ganz besonderen mal wieder rausgesucht. Und zwar kennt ihr sie vielleicht schon von TikTok. Dort ist sie sehr bekannt, hat eine sehr laute Stimme, sehr tolle Videos. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Hallo und herzlich willkommen, Hami. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass du heute da bist.
Schön, Hami, dass ich hier sein darf.
Wir haben als Aperitif heute einmal, ich habe einen Espresso, du hast einen Kaffee Latte.
Latte Macchiato.
Sehr gut. Lass ihn dir schmecken.
Dankeschön.
Und ich dachte, wir starten heute mit einem kleinen Spiel. Mhm. Ich lese dir eine Aussage vor und du musst sagen, ob es übertrieben ist oder Fact.
Okay.
Genau. Let's go. Wenn du dazu noch was sagen willst, kannst du natürlich auch noch deinen Senf dazugeben, aber ansonsten reicht es, wenn du sagst.
Okay.
Übertrieben oder Fact. Okay. Als allererstes, Ghosting ist respektlos, egal wie kurz man sich kennt.
Ja, finde ich gar nicht übertrieben. Bin ich auch der Meinung.
Also Fact.
Ja, Fact.
Okay. Ja, Fact. Die Männer, die am lautesten sagen, dass sie Feministen sind, sind oft die größten Red Flags.
Wie sagen sie es, ist die Frage.
Ja.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Fact ist, aber ich würde auch nicht sagen, dass das übertrieben ist, weil ich habe ja auch online oft Männer gesehen, die oft so, ich bin Feministin, Feminist und sowas. Und ich so, are you really? Mhm. Weiß nicht. So eine Mitte, würde ich sagen, ist kein Fact, aber auch nicht übertrieben.
Ja. Social Media hat Dating komplizierter gemacht, als es früher war.
Weiß ich gar nicht. Wobei... Nee, schon Fact, habe ich das Gefühl. Weil ich habe das Gefühl, das ist so...
Mehr Auswahl?
Ja, mehr Auswahl und auch du... Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viel geguckt wird. Wie viele Follower hast du? Was für Bilder lädst du hoch? Wie sieht die auf Bildern aus? Wie sieht die auf Live aus? Was macht die so für Videos und bla bla. Ich glaube schon, dadurch, dass ich gar nicht mehr im Dating-Leben bin, überhaupt nicht, hat es mich nie gestört. Aber ich wäre schon Fact, kann man sagen.
Die meisten Menschen wollen eigentlich eine Beziehung tun, aber so, als wollten sie etwas Lockeres.
Das ist übertrieben.
Wir machen weiter.
Das ist übertrieben.
Die schlimmsten Typen sehen immer am harmlosesten aus.
Fact.
Männer mit Podcasts sind eine Red Flag.
Fact. Double Fact. Dreifach Fact. Fünffach Fact. Ja. Ja.
Wenn man eine große Plattform hat, hat man auch eine Verantwortung, politische Themen anzusprechen.
Finde ich auch ein Fact. Und da können auch ganz viele sagen, stimme ich nicht zu. Ich finde es so komisch, wenn man sich eine ganze Plattform aufbaut online und eine Person des öffentlichen Lebens ist, keine Haltung zu zeigen. Weil wenn du keine Haltung zeigst, dann bedeutet das, du fühlst dich wohl in deinem Privileg und willst einfach nicht deinen Mund aufmachen für andere. Keine Ahnung, ist ein Fact für mich.
Okay. Neutral bleiben ist oft einfach nur... Nochmal. Neutral bleiben ist oft einfach nur bequem.
Das finde ich ein bisschen übertrieben. Manchmal bin ich auch neutral, weil ich die Person gegenüber von mir beschützen will.
Checke. Social Media kann echte gesellschaftliche Veränderungen anstoßen.
Ja, sieht man ja an meinem Account.
Liebe das. Hate im Internet zeigt oft nur, dass man ein sensibles Thema getroffen hat.
Vielleicht würde ich den Satz umändern. Hate im Internet hat einfach nur gezeigt, dass die Person sich angegriffen gefühlt hat.
Ja. Yeah.
So, das wäre ein Fact für mich.
Frauen werden im Internet härter bewertet als Männer.
Fact.
Viele Männer fühlen sich Digga, ich kann nicht mehr reden, Mann. Viele Männer fühlen sich vom Feminismus bedroht, obwohl er ihnen auch helfen würde.
Fact.
Viele Männer wollen eine starke Frau, aber nur, solange sie nicht stärker ist als er.
Das ist ja Fact. Das ist also, wenn Männer sich nicht gebraucht fühlen, also die meisten Männer, wenn sie sich nicht gebraucht fühlen, dann fühlen sie sich ja nutzlos, ne? Mhm. Wenn die Frau das alleine hinbekommt und so independent ist, greift das ja deren Ego an. That's a fact.
It's a fact. Okay, den haben wir.
Das ist
erster Teil. Hammer. Okay.
Cheers to that.
Ja, cheers.
Oh, so eine kleine Tasse. Ja, wirklich.
Ja. Okay, dann fangen wir an. Wir haben Edamame ausgewählt. Ich nehme meistens immer das gleiche, wie der Gast oder die Gästin auswählt. Deswegen, weil ich so ungefähr alles esse.
Was würdest du dann normalerweise nehmen, hätten wir jetzt Edamame nicht genommen?
Oh, ich weiß es nicht. Deswegen lasse ich mich gerne, ich lasse mir gerne Entscheidungen manchmal abnehmen, solche Entscheidungen, weißt du?
Hast du schon mal Edamame probiert?
Oh ja.
Okay, gut. I was shocked for a second.
So, nein, nein.
Also, du hast noch nie probiert.
Nein, nein, ich liebe Edamame. Für alle, die dich nicht kennen, wer bist du?
Ich bin Hami, ich bin 26 Jahre alt und ich habe vor ungefähr 2 Jahren angefangen mit Social Media und habe da dann angefangen, auf meine Hate-Kommentare zu reagieren, ganz viel feministischen Content zu machen, ganz viel Woman Empowerment, über meine Mobbing-Erfahrungen in der Schule geredet und so. Und habe dann dadurch einfach, weil ich so Delulu war und gesehen habe, dass die Zahlen größer und größer geworden sind, mir eine ganze Familie halt aufgebaut, ne, mit Leuten, die meinen Charakter voll geliebt haben und so. Und voll viele Mädels, die sich in mir wiedergefunden haben und die sich einfach gefreut haben. Oder auch, nachdem ich so Rage-Videos gemacht habe, dass die einfach so, die waren so, ja Mann, jetzt spüre ich diesen Rage und so. Und dann, ja, so hat einfach alles angefangen. Und jetzt mache ich auch Musik und habe ganz viele andere Projekte am Laufen währenddessen auch noch. Aber ja, das bin ich.
Über deine Musik reden wir später auf jeden Fall auch noch. Ich freue mich ganz doll drauf. Gab es bei deinem Social Media, das ging ja relativ schnell, also seit 2 Jahren und jetzt bist du ja schon also eine sehr große Reichweite, gab es einen Moment, bei dem du gemerkt hast, okay, das ist für mich jetzt so mehr als nur ein Video hochladen, sondern ich kann wirklich Leute erreichen und ich kann auch zu Menschen sprechen und deren Leben verändern?
Ja, ich glaube schon. Es gab viele Momente davon. Ich glaube, das war der krasseste Moment war, als ich gesehen habe, dass ich so viral gegangen bin, nicht wegen meinen Videos, sondern wegen meiner Community. Die haben dann Edits gemacht. Und das sind die krassesten Edits ever gewesen. Die haben so Edits gemacht oder mein Gesicht ausgedrückt auf T-Shirts. Meine Sounds benutzt, dieses mit ich habe die Küche gebaut, was bringst du auf den Tisch und so. Und das war so crazy und das ging so schnell und die haben das immer mehr gemacht, mehr. Und ich so, ja, das ist, damit kann ich und will ich auch nicht mehr aufhören. So, die Resonanz war crazy und dann war ich so, okay. Und auch die Liebe, die ich von meiner Community bekommen habe und so die Anerkennung und den Respekt und so, da war ich so danach, es wäre das Dümmste überhaupt, das nicht weiterzumachen.
Mhm. Ja. Hattest du von Anfang an dann auch Hate-Kommentare?
Ja, ja. So, das ja von Anfang an.
Wie bist du damit umgegangen?
Am Anfang war es mir noch egaler als jetzt tatsächlich.
Ah, ja?
Am Anfang war ich so richtig bodenlos und gnadenlos. weil es war einfach, ich habe, wenn ich Hate-Kommentare gesehen habe, direkt in meinem Kopf eine Videoidee gehabt. Für mich war das Content. Und am Anfang war das sehr easy, die ganze Zeit darauf zu reagieren und dann meine Sprüche rauszuhauen und die zu roasten. Das war auch von Anfang an da. Heute muss ich sagen, ist ein bisschen anders. Dadurch, dass die Hate-Kommentare auch nicht mehr mit Hate zu tun haben, sondern es ist eher so persönlich, ne? Die gehen ja richtig oft los. Mhm. Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen und sowas, ne? Das hat ja gar nichts mehr mit Hate zu tun.
Das habe ich bei dir gesehen.
Ja, ja.
Das ist insane.
Das ist wirklich crazy. Und dann, auch wenn ich darüber rede mit Leuten, die sagen mir dann, so wie du gerade gesagt hast, das habe ich bei dir gesehen. Mhm. Ist schon krass, ne? Mhm. Das ist ja nicht mal, es ist ja nicht mal so etwas, was ich verstecke oder sowas. Mhm. Da sind so viele Wörter bei TikTok gefiltert. Leute, die mir nicht folgen auf Instagram, können nicht kommentieren. Und trotzdem siehst du das, wenn du es einfach nur durchguckst. Du kannst ja trotzdem finden, ne? Aber ja, Hate-Kommentare war von Anfang an da. Mhm. Mehr frauenfeindliche Kommentare und dann mit der Zeit, je mehr ich auch über meine Kultur und über darüber geredet habe, dass ich halt Südländerin bin, auch viele rassistische Kommentare und sowas. Aber ja, Hate war immer da.
Wie gehst du damit heute um?
Ich gucke nicht mehr drauf. Mhm. Letztes Jahr gab es so einen Moment in meinem Leben, wo ich wirklich einen Mental Breakdown hatte, wo es mir gar nicht gut ging, weil der Hate ein bisschen zu viel des Guten war. Danach habe ich einfach mir selbst beigebracht, ich so, es muss schon Tage geben, wo ich das Handy weglege und sag, beschütze jetzt mal kurz deine Seele, komm mal ein bisschen runter, you don't have to do this every single day, wenn es dir nicht gut geht, dann erlaub dir auch ein paar Tage deine Ruhe zu haben. Ich bin tatsächlich, meine Community, glaube ich, sieht das am meisten. Früher habe ich sehr viel mehr interacted mit denen, ich habe viel auf Kommentare und so reagiert. Heute kann ich das irgendwie gar nicht mehr. Ich kann auch nicht durch meine DMs und sowas gehen, weil das Risiko, dass ich getriggert werde von irgendwelchen detaillierten Texten, wo jemand mir erklärt, wie die mich vergewaltigen oder töten wollen, ist halt crazy, ne? Und mich triggert sowas sehr schnell. Und dann ist das auch so, wenn du anfängst, das zu lesen, kannst ja auch nicht aufhören, das zu lesen. Willst das ganze Ding durchlesen.
Ja, ja.
Und dann sitze ich da voll kaputt und habe das Szenario in meinem Kopf und sowas. Heute bin ich einfach so, ja, ich schütze einfach meine Seele. Ich habe meine Tage, wo ich, wenn ich morgens aufstehe und schon schlechte Laune habe oder ich weiß, ich bin sehr emotional heute, gehe ich nicht durch DMs und Kommentare. Ist natürlich schade, weil ich nicht mehr so interagiere mit meiner Community, aber deshalb freue ich mich umso mehr immer, wenn ich in Deutschland bin, die auf der Straße kennenzulernen oder zu sehen. Aber mein Mental Health geht vor allem anderen immer.
Ja, das ist aber sehr erwachsen auch. Vor allem, weil das bei dir super schnell kam, dass so viele Kommentare kamen, dass gute Kommentare kamen, dass schlechte Kommentare kamen, dass Hate-Kommentare so schlimm werden können, dass in so kurzer Zeit auch für sich selbst einen Weg zu finden, damit umzugehen, ist, hast du meinen größten Respekt, weil in so kurzer Zeit erstmal auch mit so vielen Leuten lernen umzugehen, die dann auch noch dir was Böses wollen teilweise, ist ja so viel in so kurzer Zeit, was man ja auch erstmal verarbeiten muss.
Mhm.
Würdest du sagen, dir hilft, dass du nicht in Deutschland bist und räumlichen Amtsstadt hast?
Ja, also ich glaube, Leute unterschätzen, ich kann ja auch nicht alleine in Deutschland rumlaufen, ne?
Nee.
Das ist viel zu gefährlich für mich.
Ah ja.
Wenn ich alleine in Deutschland rumlaufen würde, dann ist die Gefahr, dass ich von irgendeinem Typen, der mich hasst, auf einmal, dass er auf mich losgehen könnte oder mich attackieren könnte, viel zu groß, ne? Ich muss immer mit einer Freundin unterwegs sein oder mit Freunden unterwegs sein oder das einzige Mal, wo ich alleine unterwegs bin, ist, wenn ich in ein Uber einsteige und auch da muss ich vorsichtig sein. Aber ich glaube, ich wäre gar nicht so weit gekommen mit meinem Content, wäre ich in Deutschland gewesen oder geblieben. Dadurch, dass ich nicht hier lebe, war es für mich viel einfacher, meine Videos zu machen, weil Amerika kennt mich kein Schwein gerade.
Du machst ja auch deutschsprachigen Content.
Oder? Genau, ich mache nur deutschsprachigen Content. Ich glaube, es wäre ganz anders abgelaufen, wäre ich in Deutschland gewesen. Und ich glaube, Leute unterschätzen auch, dass von kein Mensch kennt dich zu auf einmal hast du innerhalb von 3 Monaten 800.000 Follower und deine Videos sind jedes Mal über 1 Million Views und was weiß ich und zig Leute sind krasse Fans von dir. Das ist so ein fetter Sprung, der ist so anders und dadurch, dass ich auch nicht in Deutschland war, während ich so viral gegangen bin, habe ich das gar nicht wahrgenommen. Ich sehe ja nur Zahlen. Ich sehe ja gar nicht die Leute dahinter. Ich habe nur Zahlen gesehen. Ich dachte mir, geil, nochmal 200.000 Leute, die mir folgen in einer Woche oder sowas. Und war extrem cool. Aber dann, nachdem ich so viral gegangen bin, das erste Mal in Deutschland war, war eine andere Welt für mich. Ich konnte ja nicht auf den Straßen, was heißt, ich konnte nicht, aber ich bin nicht 5 Minuten irgendwo hingelaufen und wurde nicht erkannt.
Okay.
Das war so ganz anders für mich. Mhm. Natürlich habe ich mich gefreut. Das ist wunderschön. Ich habe es voll cool gefunden, so die kennenzulernen, mich mit denen zu unterhalten. Aber das ist halt eine andere Welt, wenn du normalerweise ein Niemand bist und dann nach 10 Monaten Deutschland besuchst und du gehst durch die Straßen und Leute rennen dir hinterher und schreien deinen Namen in Läden und wollen Bilder mit dir und sowas. Und das ist so so Star-Level auf feinstem und ich so, wow, also damit habe ich gar nicht gerechnet. War auf jeden Fall ein ganz anderes Leben. Also natürlich habe ich immer viel mehr positive Resonanz als negative Resonanz gehabt. Aber für jemanden, der wie ich schon früher mit Mental Health gestruggelt hat und Depressionen und solche Sachen hatte, ist ein bisschen hart, wenn du kannst 100 gute Kommentare bekommen, wenn der eine schlecht ist, denkst du an diesen
100%.
Einen. Und manchmal, also fällt mir das bis heute immer noch schwer. Therapie hat mir krass geholfen und mich ganz viel mit Frauen zu umgeben und halt einfach an Tagen zu sagen, ich guck nicht aufs Handy, ne? Das ist sehr erwachsen und es hört sich auch einfacher an als getan, weil natürlich gibt's Tage, wo ich es mir trotzdem noch antue. Aber es ist jetzt einfacher. Ich hätte mir, glaube ich, nur gewünscht, dass am Anfang ich mit einem anderen Mindset reingegangen wäre oder dass mich irgendwer an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, hey, ich will dich nur darauf vorbereiten, so, du gehst jetzt viral, so, das und das passiert jetzt vielleicht noch. Die meisten Leute, die ich durch Social Media kennengelernt habe, waren voll in einer ganz anderen Bubble. Das waren Influencer. Ich würde mich jetzt nicht als Influencer oder Content Creator bezeichnen, nicht weil das jetzt irgendwas Schlechtes oder sowas ist, Aber ich bin halt full und full Artistin und Aktivistin. Das hat gar nichts mit Content Creator und Influencer zu tun. Ich bearbeite meine Videos innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Content Creator lieben es zu bearbeiten. Die geben sich Mühe, die haben kreative Ideen, die sind so. Und ich finde das crazy gut, was die machen. Da bin ich aber halt nicht drin in dieser Bubble. Mhm. Und deswegen habe ich mich auch gar nicht irgendwie assoziiert so viel mit denen. Und es war einfach ganz anders, dann nach Deutschland zu kommen und in diese Bubble zu finden, reinzukommen, aber irgendwie gehörst du auch gar nicht dahin und war auch voll schwierig, Freunde zu finden, weil viele, die ich am Anfang kennengelernt habe, mich halt super krass ausgenutzt haben, ne, für irgendwelche Videos und irgendwelche Klicks und sowas, aber it is what it is.
Man lernt.
Ich habe wirklich viel gelernt in diesen 2 Jahren, seitdem ich Social Media mache. Mhm. Ich war dadurch, dass ich auch sehr naiv bin, leider.
Bist du?
Ja, ja.
Oh, so hätte ich dich irgendwie gar nicht eingeschätzt.
Bei Frauen bin ich naiv.
Ah, okay.
Bei Männern gar nicht. Null. I would never trust a man. Would never. Ich bin auch so, dass ich immer sage, ich würde niemals einem Mann vertrauen, unless you prove me wrong. Mhm. Und wenn ich keinen Bock auf dich habe, musst du mich gar nicht davon überzeugen. Deswegen. Mhm. Aber bei Frauen bin ich leider sehr oft naiv, weil ich mir immer denke, Sisterhood, du bist nicht so und keine Ahnung. Ich habe leider viele Frauen, wäre auch gar nicht irgendwie in Shade oder sowas, aber ich habe definitiv viele Frauen in der Social-Media-Welt kennengelernt, die ganz anders waren online als in Real Life, wo ich so war, das ist crazy, dass du so alles, wofür du stehst und was du so vertrittst online, ist halt das komplette Gegenteil als das, was ich gesehen habe von dir live. Und das hat mir Angst gemacht. Ich glaube auch, ich wäre eine ganz andere Person gewesen, wäre ich in Deutschland viral gewesen. Weißt du, was ich meine? Dadurch, dass ich so...
Wärst du in Deutschland gewesen, wenn
du viral gewesen bist? Genau. Ich glaube, ich hätte mich nämlich mit den falschen Leuten angefreundet und ich wäre ein bisschen wie die geworden. Dadurch, dass ich nichts mit dieser Bubble zu tun hatte und auch nicht hier war, musste ich mein eigenes Ding machen. So. Und die 1-2 Male, wo ich es dann gesehen habe, wo ich Leute live kennengelernt habe und ich war voll excited, die live kennenzulernen, da war ich so...
Anderer Mensch.
Ey, von manchen habe ich das auch gar nicht erwartet, so, ne? Ganz andere Menschen online. Und das ist nicht, dass ich besser bin als die oder sowas, sondern es war einfach Schock für mich, so crazy. Habe ich gar nicht erwartet. Mhm. Und das, ich glaube, das hat mich nochmal gehumbled und mich nochmal bestärkt darin, dass ich auf gar keinen Fall so werde. Dass alles, was ich online mache, dass ich in 10 Jahren immer noch sagen kann, boah, dazu stehe ich noch. Mhm. Und wenn ich Fehler mache, dass ich auch sage, ich habe Fehler gemacht oder so. Aber dass ich, wenn ich meine Leute, meine Follower oder was auch immer auf der Straße kennenlerne, dass ich niemals will, dass die denken, ich bin eine ganz andere Person online oder dass ich irgendwie lüge oder dass ich voll unfreundlich bin zu denen oder sowas. Deswegen irgendwie gut, dass mir das passiert ist, weil daraus habe ich gelernt, dass ich nicht so werden will. Aber auf der anderen Art und Weise, die Influencer-Bubble in Deutschland ist crazy.
Oh ja.
Ist crazy.
Ich glaube, dass aber auch so, dass es so schmerzhaft es ist oder so scheiße es rückblickend auch ist, dass man Fehler macht. Ich glaube, dadurch merkst du jetzt, dass wie wichtig dir das ist, dass du genauso authentisch im Offline-Leben bist wie im Online-Leben. Weil hätte dir das jemand vorher gesagt, ich glaube, dann hättest du es so zur Kenntnis genommen und es wäre dir aber nicht so wichtig, wie dadurch, dass du es jetzt einmal selbst gespürt hast.
Das kann sein, das stimmt. Ja. Vielleicht musste ich es auch spüren. Ich denke mir, alles passiert aus einem Grund. Ich glaube an Gott. Ich glaube, dass alles, was mir passiert ist, deshalb war. Aber ja, es ist einfach nur crazy, darüber nachzudenken. So, du siehst so deine früheren Lieblingsinfluencer und Content Creator und dann lernst du die live kennen, denkst dir, dass du warst der unfreundlichste und arroganteste Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Das ist so.
Ja.
Warum bist du so?
Ja, die Situation hatte ich auch schon 1-2 Mal oder so. Man hat sich so kategorisiert gefühlt. Mhm. Zum Beispiel auf so einem Influencer-Event, dass ich hatte es schon auch, dass Personen zu mir freundlicher waren als meine Reichweite gewachsen ist, also nachdem die gewachsen ist. Mm. Und das ist halt auch so...
Das hatte ich auch sehr, sehr stark.
Das ist, also, da denke ich mir, da habe ich keine Worte für.
Ja, ich rede oft mit meiner Managerin auch darüber, weil ich mir denke, ich will petty sein, ich will gar nicht mehr mit denen reden. Mhm. Ich will auch gar nicht, dass die mir folgen oder so. Und die sagt dann immer, ist doch schön, jetzt sehen sie dich. Und die ist immer sehr positiv, meine Managerin. Das ist eine Maus. Aber... Und dann denke ich mir in demselben, aber ich will nicht.
Ja, ja.
Weil du hast mich nicht mal mit dem Hintern angeguckt.
Ja, das denke ich mir auch immer.
Du hast an nichts geglaubt, was ich gemacht habe. Und jetzt, wo ich ein paar Follower mehr habe, jetzt siehst du mich als so equal.
Ja, ja, ja.
Das ist insane.
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Was hast du uns hier ausgesucht?
Wir haben gebratene Nudeln mit Tofu, weil ich kein Fleisch esse.
Oh ja, dann perfekt, dass wir hier vegan sind.
Ja.
Super.
Sehr cool. Oh, wie süß. Siehst du die Karotte?
Ja, sie ist ein Herz.
Niedlich.
Total toll. Ja, ich würde sagen, wir lassen es uns schmecken. Und ich habe natürlich eine Frage an dich. Du sprichst ja sehr offen über gesellschaftskritische Themen und Feminismus. Wonach entscheidest du, was du postest?
Ich poste eigentlich alles. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und denke mir, das poste ich und das poste ich nicht. Mhm. Sobald ich merke, die Anfrage von meiner Community ist sehr hoch, zum Beispiel zu einem gewissen Thema oder zu einem gewissen Video oder ein gewisses Statement, was, keine Ahnung, eine Rapperin oder sonst was gemacht hat, dann informiere ich mich darüber, recherchiere und dann mache ich ein Video darüber.
Also planst du quasi nicht deine Videos, sondern wartest eher darauf oder bekommst sie immer von deiner Community und recherchierst dann?
Keine. Oder wenn ich selber halt gerade zum Beispiel die Sachen von den ganzen Kriegen mitbekomme oder sowas, ne, dann mache ich halt Videos dazu oder es muss gar nicht sein, dass meine Community sagt, kannst du bitte ein Video dazu machen, sondern es kommt ja auch von mir selber, dass ich zum Beispiel ein Video aufmerksam darauf mache, dass Mental Health Awareness, dass du deine Freunde fragst, geht's denen gut, dass du auch deine Freunde fragst, die am meisten lachen, dass es denen gut geht. Dann ein Video darüber, dass du dich einsetzt bitte für die Leute, die in der Schule gemobbt werden oder so, dass du da eingreifen musst, dass du dich einsetzt und eingreifst, wenn du irgendwelche rassistischen Fälle siehst, wenn du dass du eingreifst, wenn du siehst, dass Leute die AfD supporten online und das nicht okay finden und blockieren oder melden oder sowas. Also es gibt immer die Videos, es ist nicht so nach Anfrage nur, sondern einfach, ist auch meistens so, morgen stehe ich auf, wonach fühle ich mich, was läuft gerade in meinem Kopf, was finde ich gerade wichtig heute zu sagen, an Tagen, wo es mir nicht gut geht oder sowas, rede ich dann über Mental Health. An Tagen, wo ich sehr viel an Irak oder Shingal denke, da wo meine Eltern herkommen, mache ich ein Video über Jesiden. Oder ist immer so ein Mix aus allem halt, ne?
Wo ziehst du deine Grenze zwischen Creatorin, Aktivistin und Künstlerin?
Was meinst du damit?
Bist du... Also so dadurch, dass du ja zum Beispiel auch Musik machst, dadurch, dass du Videos machst, dass du dich aktivistisch einsetzt, brauchst du ja sehr viele Kapazitäten für das, was du machst. Trennst du das oder bist du alles an einem Tag?
Nee, ich trenne das schon. Mhm. Ich bin nicht alles an einem Tag. Ich kann ja auch nicht immer funktionieren. Ne? Mhm. Es ist unfassbar schwer. Und jetzt vor allem die letzten 4 Monate. Ich kann mich jetzt in den letzten 4 Wochen nicht daran erinnern, dass ich einen guten Schlaf hatte. So.
Oh Gott.
Ja, aber es ist halt sehr viel, ne? Das sind 3 verschiedene Sachen, die alle in derselben Zeit laufen. Aber natürlich kann man nicht immer funktionieren. Es kommt darauf an. Normalerweise habe ich früher immer meine Videos am Morgen gemacht, bin danach ins Studio, hab Musik gemacht, hab mich dann abends hingesetzt, recherchiert, was ich morgen machen kann und so und einfach geguckt, was gerade in der Welt abgeht und solche Sachen. Aber das jeden einzelnen Tag zu machen, ist ja auch sehr bedrückend, ne? Weil wenn du jeden einzelnen Tag schlechte Nachrichten siehst.
Auch morgens und abends.
Genau, den ganzen Tag verlaufen, weil auch im Studio nehme ich es ja mit. Auch im Studio, in meiner Musik geht es um Trauma und um ganz viel Wut und sowas. Das ist ja die ganze Zeit dabei. Irgendwann ist das so viel für dich, ne? Ich kann nicht jeden Tag funktionieren. Es gibt Tage, wo ich morgens aufstehe und mir denke, ich mache es auch. Ich mache mein Handy aus und rede mit niemandem und mache auch gar nichts. Das Einzige, wo ich so wirklich Freude dran finde von allem, ist Musik. Natürlich finde ich auch meine Freunde bei Videos machen, Aktivismus. Aber manchmal muss ich das zur Seite legen, weil das halt sehr krass auf mein Mental Health geht, ne? Manchmal, wenn du halt die Nachrichten auch von meiner Community siehst, was für Nachrichten ich bekomme von Frauen mit ihren Geschichten, was bei denen zu Hause abläuft. Die sind in Ehen voller Gewalt, haben Brüder, die vergewaltigt haben oder sonst was. Es ist unfassbar schlimme Geschichten, werden mir erzählt tagtäglich in meinen DMs. Das mitzubekommen und durchzulesen, das geht ja voll auf deine Psyche.
100%.
Und das triggert dich ja auch auf eine Art und Weise, weil wir Frauen hier irgendwie jegliche Art und Weise Missbrauch erlebt haben, ob es Catcalling war oder irgendwer dich angefasst hat oder sonst was. Man muss Grenzen ziehen, man muss Pausen setzen, man muss das Handy weglegen. Ich habe ja, jetzt auch, was wir jetzt auch zum Beispiel gemacht haben bei meinem Management, dadurch, dass ich nicht mehr so krass auf meinen DMs bin, schreiben ganz viele Frauen zum Beispiel an mein Management ihre Geschichten und ihre Nachrichten und so. Und wir haben vorbereitete E-Mails, wo zum Beispiel Frauenhäuser-Telefonate sind, Hilfetelefonate, E-Mails, wo halt geschrieben wird, was die machen können, Nummern mit einfach Hilfsorganisationen, wo sie sich melden können, und dann schicken wir denen das weiter, weil mir, so leid es mir auch tut und so sehr ich all diesen Frauen helfen will, weil das auch so ein, ich habe so ein Helfersyndrom-Komplex, ich will jedem einzelnen Menschen helfen. Sobald jemand ein Problem hat, will ich da hinrennen und alles geben und jedes einzelne Cent für dich ausgeben, für Anwälte und sonst was.
Was auch halt hart zu erkennen, dass man nicht allen Leuten helfen kann, egal wie sehr man das will.
War sehr schwierig für mich, aber seitdem ich jetzt ein bisschen das mit meinem Management habe und wir diese E-Mails so schicken, fühle ich mich auch ein bisschen besser. Weil ich weiß, dass wir auf eine Art und Weise trotzdem was machen und versuchen zu helfen. Aber ja, Grenzen muss man setzen. Ich kann nicht jeden einzelnen Tag leider funktionieren. Und ich habe es eben schon gesagt, meine mentale Gesundheit geht vor allem, weil ich so oder so schon damit struggle. Deswegen, ich kann das nicht in Gefahr setzen.
Hast du manchmal das Gefühl, dass Menschen von dir erwarten, zu allem eine Meinung zu haben?
Ja. Ich werde so, also es hat ja auch schon so angefangen, dass ich auf Videos markiert werde und Leute sagen so, Hami, was ist deine Meinung dazu? Machst du noch ein Video dazu? Und manchmal bin ich so, ist doch gar nicht meine Aufgabe. So, das ist so, keine Ahnung, eine Rapperin sagt, Frauen haben zu viele Rechte, und dann alle schreien und sagen, Hami, mach ein Video dazu, Hami, mach ein Video dazu. Klar habe ich ein Video dazu gemacht, aber weil ich es wollte. Aber dann sehe ich, das ist so, ich habe das Gefühl, manchmal werde ich als selbstverständlich genommen, so, die macht das. Ich markiere die drauf, dann macht die das schon. Als wäre das meine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe, gegen jeden einzelnen Menschen ein Video zu machen und bei jedem Statement etwas zu sagen und bei jeder einzelnen Situation etwas zu sagen. Ist nicht meine Aufgabe. Aber es fühlt sich auf jeden Fall schon so an. Man merkt das ja auch, wenn man durch meine Markierung geht. Weil die reden, also meine Community ist nicht so. Ich rede jetzt nicht von meiner Community, sondern diese Follower, die einfach mich auch gar nicht,
aber so dann random markieren.
Genau, so, die sind dann so, ja, warum hast du noch nicht ein Video dazu gemacht? Warum hast du noch nichts dazu gesagt? Also, ich bin voll enttäuscht und sowas. Und dann gehe ich auf deren Account, die haben sich noch nie geäußert zu irgendwas. Bro, don't come at me like this. Also, ich gehe gar nicht. Also, ich rede ja weitaus über viel wichtigere Themen, als ein Statement über den und diese Person zu machen, die so unwichtig sind. Also, ja. Klar habe ich das Gefühl, manchmal erwarten das Leute von mir, aber mich juckt diese Erwartung gar nicht mehr. Also ich bin so, ich weiß, dass meine Community, die Leute, die mich wirklich lieben und supporten, die würden sowas niemals, die würden mich niemals so auf diese Art und Weise markieren und die würden auch sowas niemals erwarten. Ich bin so eng mit meiner Community, die sind an Tagen, wo ich 2-3 Tage nichts poste in meiner Story, alle in meinen DMs oder in Kommentaren sagen, hey, ich spüre, dir geht's nicht gut. Ich hoffe, du nimmst dir deine Zeit. Lass uns wissen, wenn du irgendwas brauchst. Schicken Videos, wo die einfach alle mich grüßen oder gehen live und zeigen so Bilder, die sie von mir malen oder Briefe, die sie geschrieben haben für mich. Das ist eine ganz andere Ebene, die ich mit denen spüre. Ich gehe ja auch manchmal mit meinen Followern live. Ich sehe, dass die live sind. Ich weiß ja, wer die sind. Ich kenne die namentlich und sowas. Und dann gehe ich einfach mit denen live und rede so ein bisschen mit denen. Und ich lerne die noch mehr persönlich kennen und sowas. Die sind ganz anders als diese Leute, die einfach Sachen von mir erwarten. Weil wer bist du eigentlich, dass du irgendwas von mir erwartest?
Ja.
Ich weiß gar nicht, warum du mich für so selbstverständlich nimmst.
Was war bisher so der schwierigste Moment auf Social Media für dich?
Darüber habe ich tatsächlich gestern erst in einem Interview geredet. Es war letztes Jahr, da gab es so eine krasse Hatewelle, weil ein Video aus dem Kontext gezogen wurde. Und es hieß, ich bin Männerhasserin. Mein Gott, da bin ich eine Männerhasserin, juckt mich nicht. Aber wie auch immer, alle haben mich Männerhasserin genannt. Und es war nicht nur so, dass die mich Männerhasserin genannt haben, sondern die gingen dann auch meine Familie los. Die haben dann über meinen Vater geredet und meinten so, was der Papa wohl mit ihr gemacht hat und was ihr Bodycount wahrscheinlich ist. Die haben sich die Audacity genommen, über meine Familie und mein Bodycount und was weiß ich zu reden. Es ging so weit, dass Leute YouTube-Videos gemacht haben, Podcast-Folgen gemacht haben. Es gab so tagtäglich 10, 20 neue mir Videos auf TikTok und Instagram. Es waren nicht nur Männer, die auf mich losgegangen sind. Es waren auch Frauen. Das hat mich am meisten zerstört. Ja, so das innerlich.
Noch mehr.
Das hat so gehittet, weil ich war so enttäuscht. Und dann zu dem Zeitpunkt, als das alles passiert, das war ich nicht zu Hause. Und dann hat das halt 10-mal mehr gehittet, ne? Weil ich nicht in meinem Safe Space war. Und es fiel mir voll schwer, dann auch wieder zurück auf Social Media und Videos zu machen, ganz normal und sowas. Ich hatte keinen Bock mehr, ich wollte alles löschen. Ich habe gesagt, ihr könnt mich alle mal am A lecken, weil wollt ihr mich alle verarschen? Und da haben so viele zugestimmt bei diesen Leuten, die mich so gehatet haben. So zugestimmt. Und die Leute, die diese Videos gegen mich gemacht haben, waren meistens mit die frauenfeindlichsten Typen online, mit die frauenfeindlichsten Sachen haben die gesagt und sowas. Mhm. Und dann denke ich mir so, alle, die unterstützt haben unter dem Video, das die gegen mich gemacht haben, ihr habt denen das Recht gegeben, jetzt noch mehr deren misogyne Mäule zu öffnen. Es war so enttäuschend, ich war so sauer und so. Ich glaube, das war so mit Abstand der schlimmste Moment für mich auf Social Media. Und das war auch der Moment, wo ich dann auch aufgehört habe, in DMs und Kommentare und so zu gucken. Seitdem habe ich aufgehört, mich so krass einfach online zu sein, ne? Man denkt halt, ich bin eine krasse Online-Person eigentlich. Ich bin gar nicht so krass oft auf Social Media.
Ich glaube, das denkt man aber auch von vielen Personen.
Ja, ja.
Gerade von Personen, die so regelmäßig auch Sachen hochladen, denkt man halt, dass sie basically 24/7 online sind. Auch Personen, die dann mal live gehen oder so, dass sie halt super viel auch selber scrollen.
Mhm.
Aber es gibt, glaube ich, auch echt viele Personen, die auch einfach nur ihre eigenen Videos hochladen.
Literally, das bin ich. Klar, scrolle ich hier und da mal, aber...
Ja, gibt so Tage, an denen man so...
Ja, ja.
Auch ein bisschen...
Aber ich kann mich jetzt zum Beispiel, dadurch, dass ich auch so viel Arbeit habe, kann ich mich gar nicht mehr in den letzten 4 Wochen richtig dran erinnern, wo ich die Zeit hatte, so zu scrollen oder irgendwie chronically online zu sein. Und da ist so viel Bullshit, den du online siehst. Ich habe gar keinen Bock mehr.
Was glaubst du, gibt es eine Lösung für zum Beispiel TikTok, wie man das lösen könnte? Also glaubst du, dass zum Beispiel eine Plattform mehr moderiert werden müsste?
Was wir als Gesellschaft machen können, ist solche Dinge nicht mehr feiern. Ist solche Fehler und solche unnötigen Dinge nicht feiern. Und auch, du kannst jemanden outcallen und kritisieren, ohne dafür gleich, ohne beleidigend zu werden und ohne zu haten oder sonst was. Aber wenn ich solche Dinge sehe, dass eine junge Minderjährige gefeiert wird, dass sie mit einem 30-Jährigen zusammen ist und ein frauenfeindlicher, ich wollte ihn gerade beleidigen, doch, frauenfeindlicher Bastard, so. Also, wenn ein frauenfeindlicher Bastard dann da sitzt und solche Sprüche sagt und ihr feiert das oder da sind Typen, die Podcast-Folgen über mich machen und über meinen Bodycount, über meinen Vater reden und ihr feiert das unter den Kommentaren. Das, was wir ändern müssen, ist, dass wir das nicht erlauben, dass wir solche Sachen melden, dass wir die outcallen, dass wir sagen, das geht gar nicht, was ihr gerade gemacht habt, dass wir das blockieren, dass wir, solchen Männern auch keine Plattform geben. Guck diesen Alex Petrovic oder wie auch immer er heißt, an. Er ist im Fernseher, hat mehrmals gegen die Wand geschlagen, so viele Red Flags gezeigt, seine Ex-Verlobte hinten am Rücken gekniffen, wenn sie Sachen über ihn gesagt hat. Er ist mit Abstand der misogynste Mann, den es überhaupt online gibt im TV und wird trotzdem weiterhin ausgestrahlt. Wir haben als Gesellschaft versagt. Warum geben wir solchen Typen Plattformen? Ja. Warum? Also erstmal, warum kümmert sich TikTok und Instagram nicht darum, solchen Leuten also eine Sperre zu geben und dass sie das nicht sagen dürfen? Und warum als Gesellschaft finden wir das okay und feiern wir das? Warum werden die warum haben die so viele Follower? Klar regen sich hier und da Leute darüber auf, aber dann, wenn ich mich darüber aufrege, heißt es, du übertreibst. Wollte mich gerade komplett verarschen.
Ja, ja.
Das geht gar nicht. Ja, ja. Also was geändert werden muss, ist, dass die Gesellschaft mehr was dagegen machen muss. Also ich habe das Gefühl, wir sind schon die letzten Jahre besser geworden, aber es kann viel besser werden.
Oh ja.
Ja, ja, viel, viel.
Ja, ja, auch gerade, dass so diese Reichweite durch so Trash-TV, es ist ja nicht eine Sendung, sondern es sind ja viele Sendungen, in denen die Personen immer weiter auftreten und immer weiter Sachen sagen können. Und ich habe das Gefühl so, man denkt immer, wenn man vor dem Fernsehen sitzt, dass die Person da gerade Sachen sagt. Ich habe mich da schon häufiger mal gefragt, warum die Sendung nicht abgebrochen wurde.
Das ist insane.
Also, dass das halt so ausgestrahlt wird und dass dann noch Shorts hochgeladen werden, um diese Klicks zu generieren, um diese Reichweite zu bekommen, weil die ja eigentlich wissen, wie problematisch das ist, was diese Person sagt.
Mhm.
Aber dass es trotzdem weiter passiert und trotzdem weiter hochgeladen wird und genau darauf gegangen wird.
Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist das größte Problem, weil das gibt der Gesellschaft das Gefühl, das ist okay.
Und das ist normal.
Ja, ja, dass das normal ist und dass das so... Dass ich
die lautesten Stimmen dann auf Social Media sind die Personen, die da zustimmen und die Personen feiern. und dann kommentieren
ich
und
das weiter befreien. Yeah.
Und dann sieht das irgendwer von irgendwo und denkt so, ja, ist normal, wenn ich meine Freundin so behandle.
Ja, ich habe gestern die Moderatorin von Temptation Island kennengelernt, Janine Ullmann. Mhm. Und wir haben mit ihr so einen Sound von ihr benutzt. Kannst du dich an diesen Sound erinnern, wo sie sagt, so alle fünf Jahre wählen wir den neuen Bundespräsidenten, alle vier Jahre ist die neue Olympik, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann meinte sie so, alle drei Jahre verliert Alex Petrovic seine Freundin im TV. Ja, und diesen Sound hatte sie gemacht. Ne? Und dann haben wir den benutzt und daraus ein witziges Video gemacht und haben das hochgeladen. Weißt du, wie viele mir danach gesagt haben, das ist Mobbing? Wollt ihr mich gerade alle auseinandernehmen?
Was?
Die sagen zu mir so, ja, das ist Mobbing. Wie kannst du das gegen den sagen?
Sie haben ihn in Schutz genommen.
Genau. Die haben ihn in Schutz genommen. Und dann denke ich mir so, wollt ihr mich I mean, wir leben in einer Welt, wo Abuser beschützt werden. Punkt. Wo Abuser in manchen Ländern die Präsidenten sind. Mhm. Ja. Girl, I could talk about this topic for days.
Mango-Eis zum Nachtisch.
Yay.
Nimm dir, lass dir schmecken.
Hier weißt du, woran ich gedacht habe, als ich das bestellt habe? Kennst du Bad Bunny, als er gefragt wurde nach Ice Cream? Bei diesem Chicken Wings Ding?
Nee.
Er hat so scharfe Wings gegessen. Richtig scharfe Wings. Dann meinten die so, willst du Ice Cream? Und er so, that sounds good. er war voll süß. Das ist alles, woran ich gedacht habe. So Ice Cream? Wir holen Ice Cream.
Geil. Apropos Bad Bunny. Deine Mucke. Lass uns das mal sehr smooth. seit wann machst du Musik und wie bist du dazu gekommen?
Boah, geil. Erstmal, bevor ich anfange. Geiles Eis.
Ich habe jetzt viel Zeit zu essen.
Ja, du isst in Ruhe. ich habe Musik schon immer gemacht. Also war immer Teil meines Lebens. Ich habe Musik immer geliebt. Ich habe voll darin meine Liebe gefunden, auch zu schreiben, weil ich sehr viel journal in meinem Leben.
Oh, so gut, ich auch.
Ja.
Ich liebe Journal.
Ich finde das einfach voll krass, bin damit voll connected. Auch
ich würde auch sonst platzen.
Ja, das sage ich auch immer. Leute sagen immer so, voll crazy, ich will auch mit Journal anfangen. Schatz, wenn ich nicht journalen würde, würde ich wahrscheinlich Leute anschreien oder so. Ich muss das machen. Mhm. Ich muss meine Gefühle irgendwie rauslassen. Aber Musik war immer Teil. Und dann habe ich letztes Jahr voll die tollen Freunde kennengelernt, als ich von Miami nach Dallas gezogen bin. Da habe ich endlich Freunde kennengelernt, die auch Artisten sind. Und die haben mir richtig dann in den Arsch getreten und meinten so, du musst jetzt anfangen zu releasen, ne? Weil ich hatte davor noch nie released. Ich immer so, ja, ich warte auf den...
Was hat dich davon abgehalten?
Ich glaube, meine eigenen Komplexe. So, ich wollte auf den richtigen Moment warten oder ich dachte, ich bin nicht ready gerade oder ich bin nicht gut genug oder sowas. War voll dumm. Keiner, der angefangen hat, war gut genug. Guckt an, wie Bad Bunny angefangen hat oder The Weeknd oder Miley Cyrus oder wer auch immer. Alle haben anders angefangen und so. Tyler, the Creator, bestes Beispiel.
Ja, ja.
So,
ja.
Ich denke mir so, keine Ahnung, ich habe vielleicht meinen Kopf einfach Komplexe mit mir selber gehabt und so. Und dann haben die mich gepusht und dann war ich so, okay, komm, ich probiere es aus. Ich hatte so Angst und so. Und dann kam es der Skinny Jeans letztes Jahr im Juli und es lief voll gut. Das hatte ja innerhalb von, ich glaube, jetzt sind wir auch fast auf 350.000 Streams.
Boah, krass.
Das ist voll crazy für eine erste Single, für ein Debüt-Single. Und es ist nicht mal ein Jahr, ne?
Was hat dich gebracht, den Song zu schreiben?
Mr. Skinny Jeans? Mhm. Es gab so keinen Moment, wo ich so gesagt habe, jetzt schreibe ich Mr. Skinny Jeans, sondern ich habe eigentlich den Song geschrieben und angefangen mit der Line Skinny Jeans und ich so, das hört sich irgendwie komisch an, da dachte ich Mr. Skinny Jeans und dann habe ich mir einfach eine Version von Mann vorgestellt, die sehr herablassend und so sehr judgy gegenüber Frauen guckt und denkt, er wäre was Besseres und so und dachte mir so, es ist sehr, sehr confident, sehr Female Empowerment Song, weil zum Beispiel nenne ich auch Enisa Armanis Namen in dem Song, weil ich sage, feel like Miss Armani, smart and sweet. So. Aber ja, es gab jetzt nicht einen Moment, wo ich dachte, jetzt muss ich Mr. Skinny Jeans schreiben, aber es war so eher einfach so, ich habe an eine gewisse Person gedacht, als ich geschrieben habe, definitiv.
Und du bringst jetzt auch ein Album raus.
Ja.
Wann ist es soweit?
Es kommt am 1.4. raus. Vielleicht ist es schon draußen, wenn die Folge rauskommt. Vielleicht kommt es noch raus, wer weiß. Ich glaub, aber
es kommt noch raus.
Ja.
Kannst du uns schon verraten, in welche Richtung das Album geht?
Ja, das Album heißt Trust No Lungs, was übersetzt auf Deutsch bedeutet, vertraue keine Lunge. Es gab tatsächlich, darüber habe ich vor ein paar Wochen erst mit meinem Producer geredet, dass denn es gibt kein Genre, wie ich dir dieses Album erklären kann. Mhm. Es gibt so viele Elemente. Es gibt sehr viele Rock-Elemente, Jazz, Pop. Ich bin sehr inspired by Michael Jackson, Amy Winehouse, Nina Simone, Miley Cyrus. Verschiedenste überhaupt. Es gibt eine Ballade. Es gibt, ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, so die meisten Elemente in dem Album sind sehr Rock-Pop. Es geht viel um Wut, um ehrliche Gefühle, um kranke Gedanken, um die Beziehung zwischen mir und Gott, die kaputte Beziehung auch zwischen mir und Gott, ganz viel traumatische Dinge, die mir einfach passiert sind und ganz viele Vertrauensprobleme, die ich in meinem Leben hatte, darüber habe ich halt viel geschrieben. Darum geht's auch halt im Album.
Wie entsteht bei dir ein Song? Erst Text oder Musik?
Ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich muss mich inspiriert fühlen. Es gibt viele Songs auf dem Album zum Beispiel, die angefangen haben mit den Melodien erstmal. Dann gibt es welche, die angefangen haben mit Text. Einer der Songs heißt zum Beispiel Happy Girl. Das war eigentlich tatsächlich nur ein Brief an Gott, den ich geschrieben habe. Und dann haben wir daraus einen Song gemacht. Better Than a Man ist ein Song, da war der Beat da, bevor der Text überhaupt da war.
Sehr individuell.
Ja, ja, sehr individuell. Es kommt immer darauf an. Ich glaube, es ist mein Arbeitsprozess, wenn ich Musik mache, ist einfach unterschiedlich. Ich lasse es aber auch so sein, weil ich habe immer früher gedacht, ich muss das so und so und so machen, bis mein Producer zu mir gesagt hat, warum hast du das Gefühl, du musst es auf diese und diese Art und Weise machen? Mach's doch einfach so, wie es sich richtig anfühlt. Es kann ja auch sein, dass du auf einmal schreibst und du anfängst zu singen und dann machen wir darauf ein Beat oder dann machen wir das oder dann machen wir das. Es war sehr, also mit diesem Album war es mehr, dass einige Lieder von dem Album sind 4 Jahre alt. Also wir sind intensiv seit einem Jahr an diesem Album am Arbeiten. Jetzt in den letzten 2-3 Monaten haben wir es komplett fertiggestellt. Aber viele Songtexte davon sind 4 Jahre alt, 5 Jahre alt, so ziemlich alt. Und manche davon sind 2 Wochen alt. So vor einer Woche, 2 Wochen haben wir den letzten Song gemacht noch. Und da war ein Song auf dem Album, den ich irgendwie nicht mehr so mochte, den ich nicht gefühlt habe. Das war der letzte Song auf dem Album, der heißt Two Sides of the Story. Ich habe den nicht mehr gefühlt und dann war ich so, lass uns einfach einen ganz neuen machen. Und wir haben den am selben Tag gemacht, den innerhalb von 2 Stunden einfach geschrieben, Melodie gemacht, fertig.
Geil, ist aber immer unterschiedlich. So Leute, von denen du jetzt erzählt hast, auch um sich zu haben, die einem helfen, sich noch freier zu machen. Mm. Weil man ja manchmal gar nicht merkt, wie gefangen man in sich selbst ist. Mm. Dass man sich frei macht von Dingen und halt auch dann einfach versucht, aufs Bauchgefühl zu hören und sich so von Regeln frei macht, die man für sich selbst mal irgendwann festgelegt hat.
Yeah.
Was kann Musik für dich ausdrücken, was Social Media nicht kann?
Ich kann Dinge sagen, für die ich bei Social Media gecancelt werde. So. Ich habe das Gefühl, wenn ich ein Video machen würde und erklären würde, wie mein Kopf wirklich abläuft und wie meine mentale Gesundheit wirklich abläuft oder auch zum Beispiel meine Aggressionsprobleme, die ich habe, wie die wirklich ablaufen, würden mich Leute dafür judgen und canceln. Wenn ich es aber durch Musik ausdrücke, habe ich das Gefühl, es wird auf eine ganz andere Ebene verstanden. Und ich empfinde viel mehr Liebe und Glücksgefühle, wenn es durch Musik ist. Natürlich freue ich mich, wenn ich Videos mache und ich habe Bock darauf auch. Und ich mag das auch, Videos zu machen. Aber wenn ich die Chance hätte, mich zu entscheiden, Videos zu machen oder Musik zu machen, würde ich mich sofort für Musik entscheiden und alles andere wegschmeißen. Sofort, ohne zu zögern.
Was hoffst du fühlen Menschen, wenn sie deine Musik hören?
Ganz viel Wut, aber also ganz viel mehr Rage, ganz viel Selbstbewusstsein. Ich will, dass vor allem Frauen diese Message verstehen. Ich will, dass Frauen sich das anhören und sich absolut gnadenlos stolz auf sich selbst sind und dass sie noch arroganter sind als das arroganteste Mädchen, das sie jemals kennen. Dass sie ihren Wert dadurch kennenlernen, dass sie wissen, wer sie sind, dass sie einfach, ich weiß nicht, ich will einfach versuchen, ganz viel Selbstbewusstsein und ganz viele Dinge, die als nicht okay empfunden wurden, für Frauen früher, das war nicht okay, so zu reden, das war nicht okay, so zu denken oder das zu empfinden oder das zu empfinden. Ich will das raushaben. Mir war das scheißegal. Ich habe gnadenlos geschrieben. Ich habe das ganze Album ja auch selber geschrieben. Ich hatte keine Songwriter oder sowas. Das sind alles meine Gedanken, alles meine Gefühle, alles meine Sätze, die ich hatte. Und ich hoffe, dass ganz viele sich einfach da wiederfinden und sich gesehen fühlen und dass sie einfach Spaß haben, es zu hören, ne? Das ist das Wichtigste für mich, dass sie abtanzen, dass sie selbstbewusst fühlen. Das ist so, das ist mein Get Ready With Me Song, das ist mein Song, wenn ich weinen will, das ist mein Song, wenn ich ein Empowerment brauche. Ich hoffe, dass jeder so ein bisschen was da findet.
Und es kommt am 1.4.
Ja, am 1. April.
Ihr wisst Bescheid.
Yay.
Eine letzte Frage, die ich super gerne stelle, ist, was würdest du der 12-jährigen Hami sagen?
Das ist jetzt sehr deep, Mensch. Also, er ist halt sehr tief in die Kiste gegriffen auf einmal. Bin sehr stolz auf dich, hast du sehr gut gemacht. Du musstest durch sehr viel Scheiße, du hast sehr viel Mist erlebt, du hast sehr viel Kacke erlebt, sehr viel schlimme Dinge erlebt, die du mit 12 Jahren nicht sehen solltest, und hast trotzdem deine Träume nicht aufgegeben, hast trotzdem Musik nicht aufgegeben. Ich glaube, was ich ihr sagen würde, ist, bete mehr, sieh zu, dass du immer eine gute Beziehung mit Gott hast, weil manchmal in meiner Jugendzeit habe ich die verloren und war nicht mehr so richtig drinne, und pass auf, welchen Menschen du vertraust. Darum, ja, das würde ich dir sagen. Und eine fette Umarmung.
Na klar, eine fette Umarmung muss sein. Das ist total schön und wir kommen hiermit auch zum Ende.
Yay.
Es war so schön, dass du da warst und so viel mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir den größten Erfolg für das Album. Ich bin ganz gespannt.
Yay.
Ja, gibt's noch irgendwas, was du loswerden möchtest oder bist du gut?
Guckt euch meine Doku an.
Oh, die Doku.
Ja.
Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das musst du jetzt aber dann noch ganz schnell kurz erzählen.
Okay.
Nein, nimm dir so viel Zeit, wie du willst.
Wir haben eine Doku gedreht für das Album.
Die kommt auf Spotify.
Genau, die kommt erstmal auf Spotify.
Auch am 1.4.
Genau, nee, also tatsächlich wird die erste Folge schon draußen sein am 18. Und dann kommt die zweite Folge
eine Woche. Am 18.3. schon.
Genau.
Okay.
Die erste Folge ist am 18.3. draußen. Aber wir haben ganz viele Behind the Scenes, alles gefilmt, wie wir dieses Album kreiert haben und so. Und dazu ein super langes Interview geführt, wo ich dann halt sehr intensiv über die Titel der Lieder rede und das Album rede, was die Bedeutung ist und einfach eine ganz andere Seite zeige, weil wie hart es auch war, als Independent Artist das zu machen, dadurch, dass ich ja kein Label habe. Aber ja, ich habe vor ein paar Tagen die erste Folge gesehen, habe meinen Arsch abgeheult, weil du siehst das so und denkst dir, das, ich glaube immer noch nicht, dass ich das selbst gemacht habe, selbst finanziert und all diese Dinge. Ich bin voll stolz drauf und ich freue mich auch sehr, das mit der Welt zu teilen. Aber ja, gibt's nichts anderes zu sagen. Ich freue mich einfach drauf.
Ey, Leute, ihr habt's gehört. Hört ins Album rein, hört in die Doku rein, schaut sie euch an auf Spotify. Und wir sehen uns nächste Woche, mittwochs immer, bei der nächsten Folge à la carte. Schön, dass ihr dabei wart.
Ciao. Danke, dass ich hier sein durfte. Love you guys.